Ja, hallo, guten Morgen. Mit den Skripten, ich habe die vorhin reingegeben, es kann sein, dass sie nicht ganz ausreichen. Der Christoph kommt nachher nochmal nach, hatten vorhin ein Druckerproblem und ich denke, so in 10 Minuten oder sowas kommt dann auf jeden Fall der Rest davon. Ich bin das letzte Mal auch nicht ganz fertig geworden, deswegen setze ich auch an der Stelle nochmal auf. Wir waren irgendwo so im hinteren Teil der kritischen Abschnitte und dann ging es noch so um Lebendigkeitsbedingungen von Prozessen. Das hatten wir noch nicht besprochen. Ich will einfach nochmal an den kritischen Abschnitten aufsetzen. Also letztendlich kritische Abschnitte, die ja, irgendwelche Programmabschnitte, die eben ja, letztendlich von gleichzeitigen Prozessen nicht parallel ausgeführt werden dürfen, sollen sich zueinander eben verhalten, als wenn sie unteilbar sind, weil eben eine Aktivität, die im kritischen Abschnitt ist, eine andere, also nicht unterbrochen werden kann von einer anderen. Ja. Gut, unterscheidet an der Stelle nochmal die unteilbaren kritischen Abschnitte, also die letztendlich nur gemeinsam durchlaufen, also die nicht gemeinsam von mehreren Prozessen durchlaufen werden können, die also blockierend synchronisiert werden müssen und eben von gleichzeitigen Prozessen nur sequenziell durchlaufen werden können, also erst der eine, dann der andere. Teilbare kritische Abschnitte oder gemeinsam durchlaufbare kritische Abschnitte ist ein bisschen ein Streitpunkt an der Stelle auch. Wosch hat das so mal definiert. Es gibt also auch Leute, die sagen, das ist ein Widerspruch in sich, also irgendwie so eine Art schwarzer Schimmel oder so, weil kritische Abschnitte eben von der Definition her nicht gemeinsam durchlaufbar sein dürfen und können. Im Hinblick auf nicht blockierende Synchronisation, wenn man also jetzt nicht die Fragestellung betrachtet, dürfen da mehrere Threads gleichzeitig drin sein, sondern nur die Fragestellung betrachtet, was kommt am Ende an letztendlich korrektem Ergebnis raus? Ja, dann meint Wosch an der Stelle eben, kann man durchaus eben auch kritische Abschnitte betrachten, die dann doch eben gegebenenfalls eben von mehreren Threads durchlaufen werden können, bei denen aber, wenn es zum Konflikt kommt, eben eventuell dann ein Thread auch mal zurückgesetzt werden muss. So, ich weiß nicht, wo fehlen noch Skripten, dass ich mal. Christoph, so weiter links drüben fehlt vor allem was. So die Ecke. Christoph? Da drüben, ja. Und am Schluss da oben, ja. Okay. Ja, dann ist die Frage eben, wie durchläuft man nun kritische Abschnitte? Das Wesentliche sind also die Enter- und Leave-Operationen. Dafür gibt es dann Protokolle. Was muss eben getan werden, wenn ein kritischer Abschnitt betreten wird? Üblicherweise ist also das Eintrittsprotokoll so, dass eben damit ein Prozess oder ein Thread eben den kritischen Abschnitt betreten darf. Wenn der Abschnitt bereits betreten, also bereits belegt ist, dann gibt es also zwei Möglichkeiten. Entweder man blockiert an der Stelle, das heißt also der zweite Prozess, der den kritischen Abschnitt betreten will, muss warten, oder man macht es eben nicht blockierend, das heißt, man darf den Prozess, der den kritischen Abschnitt bereits betreten hat, überlappen, muss dann aber eventuell eben sich darum kümmern, wenn es dann eben zu Zugriffskonflikten kommt, wie man die regelt. Das Austrittsprotokoll aus dem kritischen Abschnitt regelt also die Freigabe. Im blockierenden Fall heißt es also, dass man einen Prozess, der wartet, hintangestellt wurde, eben deblockiert. Und im nicht blockierenden Fall kann es also sein, dass man den überlappten Prozess gegebenenfalls eben zurücksetzen muss, damit der wiederholt wird. Das war also dieses Bildchen, das ich hatte, also wenn das der kritische Abschnitt ist. Ja, im blockierenden Fall, also der erste Thread kommt, der kritische Abschnitt ist frei, er darf durchlaufen. Wenn während er gerade drin ist, ein zweiter Thread kommt, dann muss er hier warten. Ja. Und erst wenn der hier den kritischen Abschnitt verlässt, zu diesem Zeitpunkt deblockiert er den und dann darf der betreten. Das wäre der Ablauf. Und der überlappte Ablauf wäre eben so, der erste Thread läuft rein, ist wunderbar. Der zweite Thread kommt, läuft auch rein. So, und jetzt nehmen wir mal an, es gab irgendwie Prozesswechsel oder also aufgrund von irgendwelchen Verzögerungen ist der erste langsamer, der zweite kann tatsächlich durchlaufen, er überholt ihn quasi. So, dann muss hier an dieser Stelle im Endeffekt entschieden werden, haben wir jetzt irgendwas kaputt gemacht, dadurch, dass wir gemeinsam drin waren. Und wenn wir das feststellen, da, also zum Beispiel, der hier hat irgendwelche Register gelesen, ja, und will jetzt auf diesen Registern operieren und was zurückschreiben und hat einen inkonsistenten Zustand dadurch, weil der diese Register auch, also den entsprechenden Speicherstelle auch gelesen hat, modifiziert hat und zurückgeschrieben hat, und der hat im Register jetzt letztendlich einen alten Wert, auf dem er weiterrechnen würde, dann muss der zurückgesetzt werden, dass er letztendlich nochmal neu aus dem Speicher liest und den Wert, den der hier reingeschrieben hat, neu aufnimmt und damit dann halt nochmal durchläuft. Ne? Für den Fall, dass die sich eben nicht kritisch überlappen, ist es unproblematisch, dann können sie halt beide durchlaufen. Ja? Das ist also so die Grundidee davon. Ja? Und der wesentliche Vorteil gegenüber dem anderen Verfahren ist halt, dass man nicht jedes Mal am Anfang erstmal schauen muss, störe ich jemanden? Dass man eben auch hier das Warten nicht hat, weil möglicherweise passiert ja dann doch nichts, und wenn nichts passiert, dann habe ich halt die volle Parallelität gehabt. Also das ist die Grundidee davon. Und die Frage ist natürlich einfach, und da streitet sich so ein bisschen auch die Fachwelt, darf man das jetzt eben noch als einen kritischen Abschnitt betrachten, oder sind das nicht irgendwo, ist das eben eine feiner granulare Angelegenheit da drin und es ist eigentlich kein kritischer Abschnitt. Ja, also das ist so ein bisschen ein Disput, der da existiert, aber nun gut. So, bedingte kritische Abschnitte, das ist eine Situation, wenn das Betreten von einer Wartebedingung abhängig ist, die Wartebedingung darf nicht erfüllt sein oder eine Bedingung muss erfüllt sein, um den Prozess fortzusetzen. Diese Bedingung kann man als Prädikat über so einen kritischen Abschnitt oder über die im kritischen Abschnitt enthaltenen oder verwendeten Daten definieren. Das könnte also zum Beispiel sein, dass ich den kritischen Abschnitt nur dann betrete, wenn, sagen wir mal, ich will im kritischen Abschnitt irgendwelche Daten in den Puffer eintragen, in irgendeinen Kommunikationspuffer, der irgendwie FIFO realisiert ist. Und dann kann es natürlich passieren, dass dieser Puffer bereits voll ist. Ja? Den kritischen Abschnitt brauche ich, um den Zugriff auf diesen Pufferspeicherbereich eben zu synchronisieren, damit ich da mit irgendwelchen Indexwerten, also meinem Schreibzeiger und solchen Dingen, nicht durcheinander komme. Aber wenn dieser Puffer bereits voll ist, dann brauche ich da überhaupt nicht mit anfangen, weil ich kann ja eh nichts reinschreiben, ist ja kein Platz drin. Ne? Und die Wartebedingung wäre eben, Puffer ist voll, beziehungsweise die Bedingung, dass ich in den kritischen Abschnitt rein darf, wäre halt, im Puffer ist noch Platz. Ne? Und an der Stelle haben wir ein Problem, nämlich dass die Auswertung dieser Wartebedingungen im kritischen Abschnitt selber erfolgen muss. Für den Fall, dass eben die Bedingung nicht erfüllt ist, wird der Prozess blockiert und eben so lange, bis eben das entsprechende Ereignis, das signalisiert, die Wartebedingung ist jetzt nicht mehr erfüllt, bis dieses Ereignis eintrifft. Wenn das Ereignis signalisiert wird, dann, und damit das Ereignis signalisiert werden kann, muss der kritische Abschnitt freigegeben werden. Also gucken wir uns das nochmal an. Also ich laufe so für mich hin und schaue quasi, überlegen wir uns mal, warum wir eigentlich im kritischen Abschnitt sein müssen, um die Wartebedingungen abzufragen. Das ist ein ganz interessanter Punkt, der auch ganz gut zu den Übungen dieser Woche korrespondiert, werden wir gleich sehen. Also ich laufe so vor mich hin, meine Routine ist Daten, Daten in einen Pufferspeicher eintragen. So. Gut, und dann laufe ich jetzt so vor mich hin und dann ist die Frage, Platz im Puffer. Ja. Wenn nein, daraus folgt dann warten. Ja. Und sonst laufe ich weiter. Also im Ja-Fall laufe ich weiter. Das ist jetzt eine etwas komische Art von Diagramm, aber ist egal. Also, ne? Ich frage ab, ist Platz im Puffer? Wenn nicht der Fall ist, dann warte ich. Und wenn Platz ist, dann, ja, dann Daten eintragen. So, wenn jetzt also mehrere Threads das machen wollen, dann muss ich das Ganze als kritischen Abschnitt betrachten. Die Frage ist jetzt natürlich, wo ist der kritische Abschnitt? Ist das nur der kritische Abschnitt, das Daten eintragen? Daten eintragen heißt ja im Endeffekt in den nächsten freien Platz was reinschreiben und den Index, der auf dem nächsten freien Platz zeigt, um 1 erhöhen oder so. Ne? Man könnte sagen, das ist der kritische Abschnitt. Dann haben wir natürlich das Gegenstück, Daten lesen, Daten auslesen. Ja? Das würde ja bedeuten, einfach Daten entnehmen. Und gegebenenfalls wartende Threads wecken. Ja? Also ich nehme was raus und gut, ein kritischer Abschnitt ist sicherlich irgendwo das hier. Ja? Daten rausnehmen heißt ja im Endeffekt auch, ich habe irgendwo einen Zeiger auf den nächsten belegten Platz. Ich nehme Puffer von nächster belegter Platz, entnehme ich und den Zeiger erhöhe ich um 1. Ja? Und die Frage ist jetzt, warum muss diese Abfrage Platz im Puffer im kritischen Abschnitt sein? So, wenn Sie jetzt die Übung diese Woche schon gehabt haben, weiß nicht, an was erinnert Sie diese Problematik, was Sie in den Übungen gehört haben? Also wir fragen hier Platz im Puffer. Wenn das nicht der Fall ist, dann warten wir. Jetzt könnte es ja sein, dass genau zu diesem Zeitpunkt hier ein Threadwechsel stattfindet. Ja? So, jetzt kommt der andere dran, nimmt Daten raus, tut wartende Threads wecken. Wir warten aber noch nicht. Ja? So, gut. Das heißt, das Wecken geht ins Leere. Und dann schalten wir zurück und warten. Obwohl inzwischen Platz im Puffer ist. So, an was erinnert uns das? Wer war diese Woche schon in Übungen? Wo waren die alle, Mensch? Also, Sixers pennt. Ja? Gleiche Situation. Ich möchte, ein Prozess will sich schlafen legen. Also ein Prozess stellt fest, ja, hier zum Beispiel, wir können ja das auch mit Signalen realisieren. Nicht? Der schickt einfach ein Signal an den, wenn er was in den Puffer eingetragen hat. Ne? Der stellt fest, kein Platz im Puffer, also lege ich mich schlafen. Ne? Und genau das Problem. Und aus dem Schlafenlegen, aus dem Six-Suspend, komme ich raus, wenn ein Signal eintrifft. Dann wache ich wieder auf. Ja? Also ich frage das ab, ja? Stell fest, ist jetzt nichts drin. Der andere kommt dran, schickt das Signal, ich lege mich schlafen. Ja? So, das heißt also, was ich brauche, ist hier eine Atomarität. Ja? Das darf nicht passieren. Ja? So, das kriege ich natürlich nur dadurch hin, dass ich quasi diesen unteilbaren Abschnitt verlängere. Also ich muss ihn im Prinzip über die Abfrage ist Platz im Puffer und das Warten verlängern. Damit habe ich natürlich das Problem, wenn ich jetzt hier warte, ja, ach so, und natürlich, das hilft mir jetzt alleine natürlich auch noch gar nichts, ich muss hier den kritischen Abschnitt natürlich auch entsprechend verlängern, also Daten entnehmen und kritischen wartenden Thread wecken, muss im kritischen Abschnitt passieren. So, blöde ist jetzt natürlich nur, ne, wenn ich jetzt hier den kritischen Abschnitt belege, ja, dann kann ja kein anderer drankommen und noch Daten rausnehmen. Das heißt, der Puffer ist voll, ich warte, aber ich habe einen kritischen Abschnitt, ja, und keiner kann Daten rausnehmen. Gleiche Problematik wie bei den Signalen. Ja? Ich habe Signale blockiert, weil ich halt nicht unterbrochen werden möchte und möchte mich dann schlafen legen. Aber wenn natürlich das Signal weiterhin blockiert bleibt, dann wäre ich auch nicht mehr geweckt. Das heißt, mit dem Schlafengehen muss ich atomar auch die Signale freigeben beim Six-Suspend. Ja? Und hier auch mit dem Warten plus kritischen Abschnitt freigeben. Ja? Das muss gleichzeitig passieren, ansonsten funktioniert der ganze Spaß nicht. Ja? So, und was wir hier haben, und ist so ein ganz elementares Problem eigentlich von Synchronisationsfragestellungen, denn wenn wir das so nicht hinbekommen, ja, wenn uns also zwischen der Abfrage und dem Warten letztlich dieses Aufwecksignal verloren gehen kann, sprechen wir vom sogenannten Lost-Wake-Up-Problem. Und dieses Lost-Wake-Up-Problem ist also ein ganz elementares Problem, das sich letztendlich auch durch fast alle Synchronisationskonzepte durchzieht. Ja, wir haben es also bei den Signalen, wir haben es auf Hardware-Ebene bei der Interrupt-Verwaltung, also auch wenn es wirklich im Betriebssystemkern direkt an der Hardware-Schnittstelle, haben wir genau das Problem. Wenn der Prozessor zum Beispiel feststellt, es ist nichts mehr zu tun, geht der Prozessor in Idle-Zustand oder so in Sleep-State. Ja? Und wird halt durch einen wieder reinkommenden Hardware-Interrupt geweckt. Ja, und auch da habe ich das Problem, wenn ich feststelle, es ist nichts zu tun, ich gehe schlafen. Und bevor ich schlafen gehe, kommt der Interrupt bereits rein, ja, wird bearbeitet und anschließend gehe ich schlafen. Kommt kein Interrupt mehr, ja, liege ich da und wache nicht mehr auf. Ja. So, also auch da habe ich das Problem, ich muss quasi die Interrupts erstmal zurückhalten, wenn ich überprüfe, ob ich schlafen gehen will oder nicht. Und wenn ich dann schlafen gehe, in dem Augenblick muss ich die Interrupts freigeben. Ja. Und auch da, genauso wie das beim Six-Suspend ist, ist das Problem, dass ich das Enable-Interrupt, also quasi die Frage, soll ich schlafen? Gott. Dann Interrupts enablen und dann Sleep. Ja? So. Und vorher Disable-Interrupts. So, und auch da habe ich wieder das Problem, es könnte ja auch da noch der Interrupt reinhauen. Ja? So, das heißt, ich muss das hier atomar hinbekommen und das geht also so weit, diese Problematik, dass also zum Beispiel bei manchen Prozessoren, also AVR-Mikrocontroller zum Beispiel, dass es so ist, dieser Enable-Interrupt-Maschinenbefehl, das ist SEI-Maschinenbefehl, dass der in der Hardware so implementiert ist, dass er die Interrupts erst nach oder beim nächsten ausgeführten Befehl freigibt. Das heißt also, wenn ich Enable Interrupts mache, dann wirkt dieses Enable Interrupts quasi irgendwo so bis daher. Ja? Das heißt also, bis in die Ausführung von dem Sleep-CPU-Befehl. Und erst wenn der Sleep-CPU-Befehl ausgeführt wird, werden die Interrupts freigegeben. Ja? Und das ist also dann letztendlich wirklich in der Hardware-Logik verdrahtet, einfach um diese Atomarität hinzubekommen, weil ich die rein softwaremäßig nicht mehr hinbekomme. Ja? Also auf der untersten Ebene. Ne? Und das gleiche Problem habe ich eben bei den Signalen. Gut, da brauche ich es nicht auf Hardware-Ebene implementieren, da wird es durch den Betriebssystem System Call realisiert. Und ich habe es hier jetzt bei diesen bedingten kritischen Abschnitten, die eher ein abstraktes Konzept sind, aber die auch wieder das Problem haben, warten und der kritische Abschnitt muss freigegeben werden und auch das muss am Stück passieren. Ja? So, ich erzähle das Ganze eben an der Stelle ein bisschen ausführlicher, weil es wie gesagt ein Problem ist, das zieht sich so quer durch eigentlich alle Arten von Synchronisationsprimitiven und es ist ein Problem, das man im Alltag wirklich ernsthaft hat. Ja? Und ich möchte nicht wissen, wie viele Geräte fehlerhaft funktionieren, weil das einfach nicht berücksichtigt ist, diese Problematik. Ja? Also von irgendwelchen Hardware-Steuerungen. Ich meine, häufig ist es so mit diesen Interrupts da, wenn das natürlich irgendwelche Tastatur-Interrupts oder also irgendwelche Interrupts von Sensoren sind, mein Gott, wenn ich dann da einen verliere, ja, tatsächlich hier in der Situation, was passiert denn? Ja, ich schlafe weiter, aber wenn das Interrupts sind, die regelmäßig kommen, ja, dann fällt das gar nicht auf. Ja. Also ich hatte neulich erst eine Projektarbeit in der in der Elektrotechnik mitbetreut und in der Implementierung, wie der dann seine Arbeit vorgestellt hat, da ging es um so einen Drehregler, also was man ja so typisch bei jedem Radio oder sowas hat, diese Drehregler, die wie die alten Potentiometer ausschauen, aber in Wirklichkeit halt einfach Impulsgeber sind, ne? Mit jeder Raste wird ein Impuls geschickt und genau in dem Stück Software, dass diese Impulse dass also darauf wartet quasi, dass Impulse kommen, hat er genau so ein Problem drin gehabt. Aber es ist natürlich klar, wenn Sie an so einen Drehregler drehen, wenn Ihnen da ein Impuls verloren geht, das merken Sie überhaupt nicht in der Anwendung. Ja? Sie wissen ja eh nicht, wenn Sie da rumschrauben, wie weit Sie da gerade gedreht haben. Ne? Das heißt, die Softwarelösung war definitiv falsch, aber ja. Also, ja, und das ist auch die Situation, dass in sehr vielen Fällen es einfach egal ist, wenn Sie da mal ein Interrupt oder mal ein Signal oder irgend sowas versäumen, ja, die Lösung funktioniert trotzdem noch, obwohl sie nicht korrekt ist. Ärgerlich ist es halt nur, wenn es quasi der letzte Interrupt war. Ja, ja, und dann legen Sie sich schlafen, weil dann wachen Sie nie wieder auf. Ja. Und solche Probleme gab es also auch schon, ich überlege jetzt, das müsst ihr nochmal nachschauen, irgendeine Raumsonde hatte so ein Problem. Und das ist natürlich blöd, ne? Also wenn das Ding auf dem Weg zur Wien, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch so ein Problem hier. Also wenn die Raumsonde gerade so irgendwo auf dem Weg, zum Jupiter oder was ist, ja Gott, ich meine, wenn sie dann irgendwo da die Software einschläft, dann ist einfach blöd, ne? Dann können sie auch keinen Reset-Knopf mehr drücken, ja? Also insofern ist es nicht ganz ohne. Ja? Also die Auswertung der Wartebedingungen muss im kritischen Abschnitt erfolgen und wenn die Bedingung eben nicht erfüllt ist, dann wird der Prozess blockiert und dafür muss eben der kritische Abschnitt freigegeben werden. Ja? So. Und wenn er anschließend wieder aufwacht, dann ist natürlich die Frage, kann er jetzt davon ausgehen, und das werden wir jetzt im nächsten Kapitel auch noch sehen, kann er jetzt davon ausgehen, dass jetzt Platz im Puffer ist oder nicht? Ist ein bisschen so eine Frage, er hat den kritischen Abschnitt freigegeben. Ist es die Frage, ist er selber derjenige, der ihn sofort neu betreten kann? Also er muss natürlich anschließend den kritischen Abschnitt wieder betreten. Muss er jetzt fragen, ob Platz im Puffer ist oder nicht? Ja? Es könnte natürlich ein anderes Thread kommen, der mit ihm quasi auf das Neubetreten des kritischen Abschnitts konkurriert. Ja? Und er wacht zwar auf und möchte den kritischen Abschnitt betreten, aber der andere war schneller, nimmt ihm den Pufferplatz weg und wenn er dann drankommt, stellt er fest, oh, Blade Puffer ist schon wieder voll und muss sich wieder schlafen legen. Ja? Das heißt also, in aller Regel, und auch das werden wir im nächsten Kapitel nochmal genauer sehen, muss so ein deblockierter Prozess die Bedingungen dann auch neu auswerten. Ja? Also das heißt, dieses ganze Ding hier läuft in der Schleife. So. Es gibt für diese Konzepte Sprachunterstützung für diese kritischen Abschnitte, theoretisch untersucht. Einer der irgendwo Vorreiter davon war Hoare. So seine Hochzeit in den 70er Jahren, hat also sehr fundamentale Konzepte im Bereich Programmiersprachen, im Bereich Programmverifikation ausgearbeitet und gerade im Hinblick darauf, dass man eben dass man für eben so, sagen wir mal, kritische Dinge, also nicht im Sinn von kritischer Abschnitt, aber sagen wir mal, komplexe Programmsituationen, dass man die programmiersprachlich gut erfassen kann, das war also eins seiner Hauptaugenmerke, denn wenn man sowas programmiersprachlich sehr gut erfassen kann, dann tut man sich natürlich hinterher, wenn man irgendwelche Beweise darüber, wie sich das Programm verhält, führen möchte, natürlich leichter, als wenn das Ganze irgendwo nicht präzise formulierbar ist. Deswegen also auch eine Idee, eben kritische Abschnitte als explizit in der Programmiersprache formulieren zu können. Und da war eben die Idee, dass man also irgendwelche Ressourcen definieren kann, was immer das ist. Das könnte also in der Praxis eine Struktur sein oder sowas. Ja. Und dann sagt also with are, do und dann hat man einen Block. Und die Idee dahinter ist, dass also auf diese Variable R oder die Datenstruktur R, also letztendlich in der Praxis heutzutage wäre es eine Datenstruktur mit mehreren Komponenten und dass man auf diese Komponenten nur innerhalb des kritischen Abschnitts zugreifen kann. Und wenn ich so etwas habe, dann kann natürlich der Compiler letztendlich auch sicherstellen, dass nur in diesem Block, der da angegeben ist, eben auf die die Komponenten von dieser Variablen R zugegriffen wird und außerhalb nicht. Ja. Wenn ich das Ganze eben nur mit Semaphoren schütze, dann ist es, kann der Compiler mir das nicht überprüfen. Ich mache irgendwo eine P-Operation, anschließend eine V-Operation und dazwischen habe ich die Zugriffe auf die kritischen Daten, aber kein Mensch hindert mich daran, dass ich auch außerhalb von diesem P- und V-Block auf die gleichen Daten zugreife. Ja, der Compiler wird es auch nicht erkennen können. Ja? Und wenn ich also so ein Sprachkonstrukt habe, dann kann der Compiler das an der Stelle einfach erkennen, weil ich eine Kapselung von den Daten habe und sage, okay, das sind die Daten, die eben quasi geschützt werden müssen und in diesem Block darf zu einem Zeitpunkt immer nur ein Thread sein. Ja? Gut, das ist jetzt also eine mehr oder weniger Pseudoprogrammiersprache, die Hoare dann mal entwickelt hat. Das ist also auch nie als echte Sprache dann weiterentwickelt worden, sondern das war letztendlich nur eine Sprache, die er eben für seine Publikationen einfach mal so formuliert und postuliert hat. Wir haben sowas aber auch in echten Programmiersprachen, beispielsweise in Java mit den Synchronized-Methoden. Das sind im Prinzip auch kritische Abschnitte. Ne? Also in der Synchronized-Methode darf zu einem Zeitpunkt immer nur ein Thread sein. Ja, also das ist durchaus eben nicht nur irgendwo historisch-theoretisch interessant, sondern sowas ist dann auch immer wieder umgesetzt worden in Sprachen. Gut, bedingte kritische Abschnitte wären so etwas, dass ich hier irgendwie noch ein Wenn B habe und dann habe ich also eine Fortführungsbedingung und nur wenn die erfüllt ist, dann wird der kritische Abschnitt ausgeführt und sonst nicht. Ja. Und die Signalisierung und die Freigabe letztendlich wieder passiert implizit eben dann durch den Zustandswechsel, also wenn quasi die Bedingung erfüllt wird, würde in so einer Situation automatisch letztendlich ein wartender Thread freigegeben, also im Zustand bereit überführt werden, heißt an der Stelle dieser Begriff Freistellung. Gut. So, ein paar Worte noch, auf die ich jetzt aber hier gar nicht sehr intensiv eingehen möchte. Wir werden die später nochmal haben, beziehungsweise ich werde sie später gerade so im Bereich von Semaphoren und diesen Schlossvariablen, also Logs, diesen Logs oder Mutex-Variablen nochmal bringen, uns dann vielleicht auch nochmal ganz konkret erläutern, was es wirklich bedeutet. So ist es ein bisschen eine theoretische Geschichte. Man spricht von behinderungsfreien Implementierungen von einem Programm, dann, wenn also ein einzelner in Isolation ablaufender Faden seine Operation in einer begrenzten Anzahl von Schritten beenden wird. Und ein Faden läuft dann in Isolation ab. Warum kommt das Dock jetzt hier? Ein Faden läuft dann in Isolation ab, wenn alle anderen Fäden, die ihn behindern könnten, in der Ausführung zurückgestellt sind. Ja, also dann kann also im Prinzip eigentlich so, genau so eine Situation, ja, er würde hier behinderungsfrei durchlaufen, weil ein anderer, der hier mit ihm in Konflikt treten könnte, eben zurückgestellt ist. Die Frage ist das hier auch behinderungsfrei? Ich meine, letztendlich in gewisser Weise ist es trotzdem behinderungsfrei. Wir haben ja auch, selbst wenn wir hier mal einen Loop machen, haben wir eine begrenzte Anzahl von Schritten. Ja? Es ist dann nicht behinderungsfrei, wenn es potenziell vorkommen kann, dass so ein Thread, der hier durchläuft, von einem anderen eben gestört wird. Er muss von vorne anfangen und beim nächsten Durchlauf wird er wieder gestört und immer wieder. Wenn also keine Maßnahmen getroffen sind, dass sichergestellt ist, dass er hier wirklich dass eine obere Grenze angebbar ist, wie viele Schritte er braucht, um hier durchzukommen. Das könnten wir also bei so einer nicht blockierenden Synchronisation tatsächlich haben, also eine Nichtbehinderungsfreiheit. Ja? Wenn einer also immer wieder aufgesetzt werden müsste und ich kann einfach nicht sagen, dass es dafür eine obere Schranke gibt. Ja? Und eine behinderungsfreie Implementierung würde dann also so aussehen, dass ich hier irgendeinen Prioritätsmechanismus bräuchte, dass man sagt, okay, gut, zwei oder dreimal darf ihm das passieren, aber dann muss ich sicherstellen, dass dann muss ich zum Beispiel den nächsten aussperren, damit er jetzt endlich mal durchkommt. Ne? Weil sonst könnte es ja wirklich passieren, dass er jedes Mal wieder zurückgeworfen wird. Sperrfrei ist ein Oberbegriff, umfasst Behinderungsfreiheit und heißt also, jeder bei Ablauf eines fadenausführenden Schritts trägt dazu bei, dass das gesamte nicht sequenzielle Programm voranschreitet. Das hätte ich in so einer Situation, ich überlege jetzt gerade, wenn ich, also eigentlich müsste das tatsächlich sperrfrei sein, aber dann würde es ja die Behinderungsfreiheit nicht umfassen. Bin ich jetzt ein bisschen irritiert, das muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen. Weil ich hätte jetzt insofern nach der Definition natürlich schon eine Sperrfreiheit, weil wenn hier mehrere Threads in meinem gesamten nicht sequenziellen Programm, das aus mehreren Threads besteht, ja, wenn also hier Threads reinlaufen können, ja, dann trägt natürlich jeder Schritt dazu bei, dass das gesamte Programm vorankommt, aber es könnte durchaus sein, dass ein einzelner Faden ausgehungert wird, weil er eben zum Beispiel immer wieder zurückgeworfen wird. Ja? Dann wäre aber die Bedingung eben nicht erfüllt, dass es Behinderungsfreiheit umfasst. Und das irritiert mich jetzt momentan ein bisschen. Ich gucke mir bis zur nächsten Woche mal die Definition nochmal in Ruhe an. Der nächste Schritt wäre die Wartefreiheit, die umfasst dann die Sperrfreiheit. Das würde bedeuten, dass die Anzahl der zur Beendigung einer Operation bei Fadenabläufen auszuführenden Schritten begrenzt ist. Das wäre jetzt im Prinzip eigentlich das, was ich vorhin mit der Behinderungsfreiheit gemeint hatte. Wahrscheinlich hatte ich die dann doch nochmal falsch interpretiert. Ja, also diese Definition vom Begriff Wartefreiheit, da dürfte das eben nicht auftreten, was ich vorhin gesagt hatte, dass einer immer wieder zurückgeworfen wird und damit ausgehungert werden kann. Ja, aber also das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich, das entspricht nicht ganz so meine Erinnerung an die Begriffe und ich versuche das bis zur nächsten Woche nochmal etwas präziser zu klären. Und ich hatte ja schon gesagt, ich habe später in anderem Kontext habe ich nochmal so ein paar Beispiele, wo wir auf die Begriffe nochmal zurückkommen und dann sind sie eben nicht nur so rein theoretisch definiert, sondern dann sieht man auch nochmal ganz, ganz konkret, wo das Problem eigentlich wäre. Also insofern denke ich, können wir das jetzt dahin nochmal zurückstellen. So, fassen wir das Kapitel jetzt nochmal zusammen. Also wir haben eine ganze Reihe von Koordinierungstechniken, einige schon kennengelernt, einige kommen noch. Das einfach nochmal so gegenübergestellt. Wenn wir hohe Parallelität haben wollen, dann ist nicht blockierende Synchronisation eigentlich das Mittel der Wahl. Wenn wir wechselseitigen Ausschluss haben wollen, dann gibt es Mechanismen wie zum Beispiel Schlossvariablen, die wir uns im Detail dann später noch anschauen werden, also Mutexe. Wenn wir explizite Prozesssteuerung haben wollen, dann gibt es die Bedingungsvariablen, die kommen jetzt dann gleich im nächsten Abschnitt noch. Bedingte Verzögerungen, das wären diese bedingten kritischen Abschnitte, wenn also der Weiterlauf von einem Thread eben von der Bedingung abhängt. Wenn ich Zeitsignale austauschen möchte, also letztendlich Zeitsynchronisation, ist ein bisschen eine logische Zeitsynchronisation. Wenn ich einfach mich darauf synchronisieren möchte, ob ein anderer einen bestimmten Punkt schon erreicht hat. Ja, dann sind also Semaphore ein Mittel der Wahl. Wenn ich Daten austauschen möchte, Nachrichtenpuffer, die für sich selbst bereits einen Synchronisierungsmechanismus enthalten. Solche Nachrichtenpuffer kennen Sie mit den Pipes und natürlich auch mit den Sockets. Ja, auch in der Socket-Kommunikationsschicht ist ja so ein Nachrichtenpuffer drin. Sie schreiben was rein, wenn der Puffer voll ist, blockiert der Write-Aufruf. Sie lesen was raus, wenn der Puffer leer ist, blockiert der Read-Aufruf. Ja? Also da ist der Nachrichtenpuffer selbst bereits das synchronisierende Ding. Logisch betrachtet sind diese Methoden alle eigentlich äquivalent, aber also man kann damit eigentlich alle Koordinierungsprobleme irgendwie lösen, aber in der Praxis sind sie es natürlich nicht, weil manche sind halt für bestimmte Probleme besser geeignet und führen zu einfacheren Lösungen als die anderen. So, fassen wir nochmal zusammen. Also Nebenläufigkeit haben wir letzte Mal besprochen, setzt also voneinander unabhängige Prozesse voraus und bezeichnet eben das Verhältnis von nicht kausalen abhängigen Ereignissen. Nebenläufigkeit ist eingeschränkt, insbesondere aus Gründen der Datenabhängigkeit, aber auch eventuell aus Gründen von Zeitabhängigkeiten. Gleichzeitige abhängige Prozesse implizieren, dass eine Koordinierung erforderlich ist. weil ich eben die Kooperation zwischen den Prozessen, also Erzeuger-Verbraucher-Probleme, ne? Der eine erzeugt Daten, der andere möchte sie nutzen. Sie kooperieren, aber sie müssen natürlich koordiniert werden, weil der Verbraucher kann natürlich Daten erst verbrauchen, wenn der Erzeuger sie erzeugt hat. Ja, und Konkurrenz, gleichzeitiger Zugriff auf irgendwelche gemeinsamen Daten oder Ressourcen. Ja. Diese Koordinierung kann ich durch analytische, implizite Techniken erreichen, indem ich eben meinen Programmablauf von vornherein so plane, dass es keine Zugriffskonflikte gibt oder dass eben bei Kooperation die beteiligten Threads in der Reihenfolge drankommen, in der richtigen Reihenfolge drankommen, sodass eben die Daten vorliegen, wenn einer welche verbrauchen möchte. Oder eben durch explizite konstruktive Techniken, eben durch explizite Synchronisationsmaßnahmen. Bei der Synchronisation haben wir einen ziemlich großen Facettenreichtum. Wir haben einseitige, mehrseitige Synchronisation. Also einseitige wirkt nur auf einen der Beteiligten. Ja, das haben wir also bei diesen P- und V-Operationen, wenn der eine ein P macht, weil er darauf wartet, dass der andere ein V macht. Ja, das P, der das P macht, der kann blockiert werden. Der nur ein V macht, kann nicht blockiert werden. Das ist also eine Einseitigkeit. Ja? Einer kann durchlaufen, kann immer durchlaufen, der andere wird gegebenenfalls blockiert. Wir haben auch eine einseitige Synchronisation, was wir jetzt diese Woche in den Übungen kennenlernen, mit den Signalen. Wenn wir Signale blockieren, Signale zurückhalten, ja, dann derjenige, der die Signale blockiert, also der Hauptthread, der mit dem SigProcMask Signale abschaltet oder zurückhält, verzögert die Signalbehandlung. Ja? Also das heißt, der Signalbehandlungs-Quasi-Thread, das ist ja gar kein echter Thread, aber der Signalbehandlungsablauf, der ist ja ein nebenläufiger Ablauf. Der passiert ja irgendwann im Verhältnis zum Hauptthread. Wird zurückgehalten, also letztendlich ist es unterdrückend oder eine unterdrückende Synchronisation. Das Signal wird vorläufig unterdrückt, bis der Hauptthread wieder in der Situation ist, dass es zulassen möchte. Dann macht er wieder ein SigProcMask mit Unblock und dann kommt erst die Signalbehandlung dran. Das sind einseitige Synchronisationen, mehrseitige eben das typische P und V, wenn ich einen kritischen Abschnitt damit schützen möchte. Ja, ich mache ein P vorher, ein V hinterher und der andere macht auch ein P vorher und ein V hinterher. Ja, das ist also mehrseitig. Der eine kann den anderen blockieren, der andere kann aber auch den einen blockieren. Ja. Also das ist eben dann blockierende oder nicht blockierende Synchronisation. Eben, man läuft da einfach mal rein und für den Fall, dass man feststellt, man ist sich in die Quere gekommen, muss der eine halt zurücksetzen und den kritischen Abschnitt nochmal durchlaufen. Und dann eben diese Fragen Behinderungssperren, wartefrei, also wie stören sich die beteiligten Threads im kritischen Abschnitt gegebenenfalls gegenseitig. So, diesen ganzen Mechanismen sind verschiedene Abstraktionsebenen im Rechner zugeordnet. Ich habe das eine zum Beispiel auf der Hochsprachenebene, da habe ich dann solche Sachen wie Bedingungsvariablen und Monitore, das werden wir uns jetzt gleich noch anschauen. Dann habe ich auf der Maschinenprogrammebene so Sachen wie Verdrängungssteuerung und Semaphore. Und auf der Befehlssatzebene habe ich dann so Sachen wie Mutexes, also Schlossvariablen und irgendwelche Spezialbefehle wie Compare and Swap, Test and Set und so weiter. Load Link, Store Conditional, also gibt es eine Vielzahl. So, diese drei Ebenen werden wir uns jetzt dann noch anschauen. Ups, und? Gut. Okay, hier ist ein bisschen Literatur zu der ganzen Geschichte angegeben. Zum Teil durchaus alt, aber das Interessante ist eigentlich, dass also gerade so die Literatur der 70er Jahre hat eigentlich diese Fragestellungen relativ fundamental untersucht. Ist zum Teil ein bisschen spröde zu lesen. Ja, also Leute wie Per Brinschansen oder auch Maurice Hörlihy, doch, glaube ich, war auch ein Mathematiker. Also viele von denen, auch Gerhard Hommel war Mathematiker, kommen also letztendlich aus der Mathematik und haben sich also sehr schöne formale Aufbauten erstmal definiert, auf denen sie dann so Prozesssysteme und solche Sachen definiert haben. Also ich erinnere mich auch noch bei meinem früheren Chef, war auch so, also als ich Betriebssysteme damals gehört habe, also ein Prozess war ein Quintupel. Ja? Und darüber hat er also einen heftigen formalen Apparat aufgebaut. Und also das war zum Teil durchaus relativ schwer verarbeitbar. Also man hatte relativ wenig das Gefühl, dass das irgendwas mit, ja, mit realen Abläufen im Rechner zu tun hat. Gut, ich hoffe, dass das jetzt, also das Kapitel hier war ja war vielleicht auch ein bisschen trocken dazu, aber ich hoffe, dass das jetzt wieder ein bisschen besser wird. Ich bemühe mich zumindest drum. Obwohl es eben weiterhin um ja, sehr grundlegende Konzepte geht, nämlich letztendlich um das Konzept des Monitors. Ja? Einiges davon haben wir schon jetzt mit den bedingten kritischen Abschnitten kennengelernt und ich versuche das jetzt einfach noch einmal so in ein Gesamtbild zu bringen und will dann aber auch ein bisschen so Querbeziehungen dann gleich zeigen, zum Beispiel zu diesen Scheduling-Fragestellungen, über die wir ja schon gesprochen haben, was das alles miteinander zu tun hat. Ja? Was ist ein Monitor? Also ein Monitor ist ein Datentyp mit impliziten Synchronisationseigenschaften. Also was man im Prinzip eigentlich jetzt bei diesem Horschen kritischen Abschnitt so kennengelernt haben, genau in die Richtung geht es und auch Hoare hat Monitore definiert. Und er hat zwei Arten von Synchronisationseigenschaften. Er hat eine mehrseitige Synchronisation an der Monitorschnittstelle. Es ist also so wie die Hoare'schen kritischen Abschnitte, es ist ein sprachlich auf Programmiersprachenebene definierter kritischer Abschnitt. Und ich habe einen wechselseitigen Ausschluss der Ausführung von den Prozeduren. Also man kann sich im Prinzip so ein Monitor eigentlich wie eine Klasse vorstellen, die Methoden hat. Ja? Und diese Methoden arbeiten auf den Instanzvariablen. Also ich instanziere diese Klasse, ich habe dann letztlich ein Objekt und die Methoden arbeiten auf den Instanzvariablen. Ja? Und die Menge dieser Instanzvariablen sind die kritischen Daten und die Methoden sind die Operationen auf diesen Daten. Also die Methoden alle miteinander sind die kritischen Abschnitte. Ja? In Java hat man ja genau das. Ja? Sie können Methoden in der Klasse als synchronized definieren und die Menge der synchronized Methoden miteinander sind letztendlich der kritische Abschnitt. Es darf immer nur ein Thread in einer dieser synchronized Methoden drin sein. Ja? Also auch wenn ich drei synchronized Methoden habe und in einer synchronized Methode ist ein Thread drin, dann dürfen auch die anderen nicht betreten werden. Das heißt im Prinzip, das ganze Objekt, die ganze Instanz ist der Monitor. Ja? Ich habe aber noch einen weiteren Synchronisationsmechanismus innerhalb des Monitors, denn ich habe noch eine Bedingungssynchronisation. Und das Konzept dahinter sind die sogenannten Bedingungsvariablen mit zwei Operationen, einem Wait. Das ist im Prinzip das, was wir hier auch hatten, ein Warten mit kritischem Abschnitt freigeben. Das blockiert den Prozess, bis ein Signal oder eine Bedingung kommt oder eine Bedingung erfüllt ist und gibt den Monitor so lange implizit wieder frei. Ja? Und auch das wieder eine atomare Operation, Wait, Schlafen plus Freigeben oder Freigeben plus Schlafen, aber dazwischen kommt keiner rein. Ja? Das Signaling ist das Gegenstück hier, das ist dieses gegebenenfalls Wecken. Ja? Das zeigt also, dass eben eine Bedingung jetzt erfüllt ist oder dass das Signal jetzt da ist oder schickt das Signal und deblockiert, ja, das ist jetzt die Frage, entweder exakt einen der wartenden Prozesse, es könnte ja sein, dass hier mehrere in diesen kritischen Abschnitt reingelaufen sind und gesagt haben, oh, geht jetzt nicht, ja, ist kein Puffer da, Pufferplatz frei, ich muss warten. Und wenn da mehrere warten, dann ist halt einfach die Frage, wecke ich sie alle auf oder wecke ich nur einen auf? Ja? Werden wir noch drüber reden jetzt. So, ist ein sprachgestützter Ansatz. Hoare hat, Moment. Brinchansen hat Concurrent Pascal definiert. Oder was? Moment, nee, Brinchansen hat Concurrent Pascal definiert, ja. Und gut, Hoare hatte im Prinzip auch so seine eigene Sprache dafür. Auch in der Sprache PL1 gab es das Ding. Ich weiß nicht, ob kam vielleicht in irgendeiner Vorlesung schon mal dran. Ist also auch irgend so ein programmiersprachlicher Dinosaurier von 1965. Mesa, auch eine Programmiersprache, irgendwo in den 70er Jahren, Ende der 70er entstanden. Das Einzige, wo man es also so richtig in moderner, voller Schönheit hat, ist Java. Ja. Und auch da sind die Diskussionen drüber, sind Synchronized Methoden wirklich das Mittel der Wahl, um Koordinierung zwischen Java-Threads zu machen, oder benutzt man nicht andere Primitiven besser? Also ist durchaus eine gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Das Problem mit diesen Monitoren ist immer, sie sind etwas grobgranular. Und sie haben halt den großen Vorteil, dass es letztendlich programmiersprachliche Konzepte sind, aber im Endeffekt sind es halt dann programmiersprachliche Blöcke, die eben dadurch geschützt sind. Und wenn man irgendwo letztendlich nur mal so zwei Operationen oder sowas schützen möchte, ist immer die Frage, mache ich da eine eigene Methode draus? Ja? Das ist also immer so eine praktische Abwägungsfrage. Steht das dafür, ja, für so irgendwo zwei, drei Operationen Methoden zu definieren, oder wäre da drum nicht einfach ein Lock-Unlock doch das Bessere? Ja? Ja, das ist, im einen Fall ist es natürlich, sagen wir, konzeptionell schön. Ob das, was der Compiler am Ende draus macht, de facto gut und schnell ist, ist eine andere Frage. Ja? Gut. So. Ne? Und jetzt? Ja. Also ein Monitor ist eine auf ein Modul bezogene Klasse. Also letztendlich, ich habe eine Kapselung im Monitor, das ist auf jeden Fall klar. Und von mehreren Prozessen gemeinsam bearbeitete Daten müssen eben analog zu Modulen oder auch zu Objekten eigentlich eben in Monitoren organisiert vorliegen. Und die Programmstruktur macht die kritischen Abschnitte explizit sichtbar. Also das ist eigentlich so einer der ganz wesentlichen Vorteile von Monitoren, dass ich letztendlich wirklich eben durch den Block, den ich schreibe, dass einfach klar ist, was der kritische Abschnitt ist. Ja? Und dass das nicht irgendwo verteilte Lock- und Unlock-Operationen oder P&V-Operationen sind, die im Prinzip beliebig über meinen Programmcode verstreut sein können. Und wo mir nicht klar ist, was ist jetzt eigentlich der kritische Abschnitt. Ja, also ich habe irgendwo in der Funktion habe ich irgendwo ein P und ein V und da habe ich ein P und ein V. Alles arbeitet vielleicht idealerweise noch auf globalen Variablen, ja, die modulübergreifend sichtbar sind. Ja, also das, was man natürlich nicht machen darf, aber was man natürlich machen könnte. Ja, ich meine, damit können Sie natürlich letztendlich eine Software bauen, in der nach einem halben Jahr kein Mensch mehr blickt, was jetzt da eigentlich der kritische Abschnitt ist. Ja. Ja. Wenn der also so völlig orthogonal zu Ihrer Programmstruktur liegt, ja, und eben die drei Operationen hier und die fünf Operationen da dürfen nicht gemeinsam ausgeführt werden. Ja. Und ja, also das ist klar, ne? Also das überblickt man nicht lange. Ja. Vor allem, weil natürlich diese ganze Koordinierung von Nebenläufigkeit ohnehin eine sehr kritische Angelegenheit ist. Also das ist ja nichts, was man testen kann. Ja. Nebenläufigkeitsprobleme oder Parallelitätskonflikte treten ja sporadisch auf. Ja, Sie können das Programm 100-mal laufen lassen, es passiert nichts. Irgendwann passiert mal was, dann denken Sie, okay, muss ich nochmal nachprüfen, lassen Sie es wieder laufen, passiert wieder nichts. Ja, weil ja einfach das Timing von diesen Abläufen, ja, wie zwei Threads hier ankommen, ja, das muss ja nur um wenige Maschinenbefehle verschoben sein. Ja, und solche Verzögerungen kriegen Sie immer rein, wenn zwischendrin mal ein Interrupt reinkam. Ein Time-Interrupt mehr und Sie haben ein paar hundert Befehle nebendran. Ja? Und das ist ja noch viel schlimmer. Ja? Ich meine, Sie haben hier irgendwelche Abläufe vorneweg. Ja? Und da haben Sie irgendwelche If-Abfragen und abhängig von der If-Bedingung oder eine While-Schleife läuft ein paar Mal länger durch oder ein paar Mal weniger lange durch, haben Sie ja sofort ganz andere Zeitverhältnisse. Ja? Das heißt also, deterministisch reproduzieren können Sie Probleme mit kritischen Abschnitten nicht. Ja. Das heißt, Sie können sie nur analytisch erfassen, ja, indem Sie wirklich gut blicken, was Sie programmiert haben. Und dazu ist natürlich ganz essentiell, dass Sie diese kritischen Abschnitte auch von der Struktur her gut sichtbar haben. Ja. Also das ist insofern eine ganz wichtige Angelegenheit. Und selbst wenn man jetzt keine programmiersprachliche Unterstützung hat, ist eigentlich völlig klar, auch wenn Sie ein C-Programm schreiben mit pthreads und die entsprechenden Log-Primitiven verwenden, die kritischen Abschnitte gehören, also alles, was einen kritischen Abschnitt umfasst, muss in einem Modul sein, auf jeden Fall. Also das kann nicht modulübergreifend sein, auf gar keinen Fall. Ja? Und sollte natürlich eventuell auch entsprechend dann nochmal dokumentiert sein, vielleicht durch Kommentare, dass einem einfach klar ist, was man da tut. So, eben wie ein Modulkapsel im Monitor, eben auch für mehrere Funktionen Wissen über gemeinsame Daten. Ja. Und natürlich klar, wenn Sie lokale Programmänderungen machen, bleiben die Auswirkungen begrenzt. Man überschaut natürlich eher, was man da tut. Das ist so die Idee. Ja. Und im Prinzip analog zur Klasse beschreibt ein Monitor eben auch für mehrere Instanzen eines Typs eben Zustand und Verhalten. Und man kann, ja gut, es ist eine gemeinsam benutzte Klasse oder es ist auch eine instanzierbare Klasse letztendlich. Ja, also gerade in Java ist es natürlich so. Ja. Also dieser Begriff Shared Class, ich glaube, das ist auch aus dem Buch von Hansen. Da muss man jetzt natürlich sehen, ja, aus den Operating System Principles. Man darf jetzt natürlich nicht sagen, Hansen hat 1973, als er sein Buch geschrieben hat, das Konzept von Klassen und Objekten noch nicht gekannt. Denn es gab Simula 67 zu dem Zeitpunkt schon. Und Simula war so die erste objektorientierte Programmiersprache, wo es wirklich auch das Konzept der Instanzierung gab. Er schreibt in irgendwelchen Artikeln auch drüber, dass das eigentlich ein ganz, ganz sinnvolles Konzept ist, geht aber so irgendwie später erst drauf ein. Das Ganze liegt wohl daran, also Simula, Erfinder von Simula war Ole Lehmann-Dahl und Hansen und Dahl haben sich so Anfang der 70er Jahre auf irgendwelchen speziellen Konferenzen oder es gab da so Summer Schools, NATO Summer School. Treffen, mehrere, und da haben sich so diese ganzen damaligen Informatiker, das war ja letztendlich schon so gerade was diesen programmiersprachlichen und Betriebssystembereich angeht, eigentlich schon so die Pionierzeit, die haben sich in der Zeit relativ häufig getroffen und haben diese Konzepte auch dann miteinander diskutiert. Und in Papern von Hansen steht dann auch drin, dass er letztendlich, dass diese Konzepte aus Simula da eigentlich ganz gut für wären. Ja? Also das, aber man bezieht sich da so nach und nach aufeinander, hat auch voneinander gelernt und auch in späteren Papieren hat man das dann so nach und nach angepasst. Ja. Und ich meine, wenn man bedenkt, dass es dann doch, dass dann eben so 20 Jahre später mit Java solche Konzepte dann wieder aufgegriffen wurden und ja, also da sieht man schon, dass es also eben nicht nur völlig theoretisches Zeug war, sondern durchaus auch nützlich. Gut, also. Monitor ist eine implizit synchronisierte Klasse oder auch implizit synchronisierte Objekte. Die Monitorprozeduren schließen also sich bei konkurrierendem Zugriff durch mehrere Prozesse gegenseitig aus. Also ein erfolgreicher Prozeduraufruf sperrt den Monitor und bei einem Return aus der Prozedur wird der Monitor wieder freigegeben. Und sie repräsentieren eben diese kritischen Abschnitte und die Integrität wird vom Compiler garantiert. Das ist also das ganz Wichtige dran. Die Klammerung erfolgt automatisch, also die P- und V-Operation oder das Lock und Unlock beim Betreten und Verlassen, diese Operation muss ich nicht als Programmierer selber hinschreiben, sondern der Compiler erzeugt mir diese Steueranweisungen. Ne? Gut, diese Synchronisationsanweisungen sind jetzt natürlich querschneidende Belange des ganzen Monitors, aber nicht des gesamten nicht-sequentiellen Programms. Das heißt also, die verschiedenen Routinen des Monitors, über die ist natürlich die Synchronisation, zieht sie sich quer drüber. Ja? Also wenn ich verschiedene Funktionen eines Monitors habe, die dazugehören, dann müssen die gemeinsam synchronisiert werden. Ja? Aber das gesamte nicht-sequentielle Programm kann ja viel mehrere Module noch enthalten und die Synchronisation liegt jetzt also nicht irgendwo über die Software verstreut vor, sondern sie ergibt sich eben aus diesen Monitordefinitionen. So, es gibt aber natürlich verschiedene Arten und das hat mich nochmal heftiges Grübeln gekostet, diese Unterscheidung eigentlich, auch die diffizile Unterscheidung zwischen den Monitoren, es hat durchaus Auswirkungen, auch auf solche Fragestellungen wie Prozess-Scheduling und solche Sachen. Das ist ein Bildchen aus einem relativ guten, aber nicht hundertprozentig korrekten Wikipedia-Artikel darüber. Wobei aber das, was also in dem Wikipedia-Artikel nicht stimmt, ist schon sehr diffizil. Aber hat mich gestern also nochmal ein Stück weit auch verwirrt. Also das heißt, der Wikipedia-Artikel über Monitore ist durchaus sonst schon lesenswert. Und wie gesagt, das, was da nicht stimmt, sind so Feinheiten. Ne? So, die Grundidee, die dahinter steckt, ist, dass der Signal, also ich mache ein Enter, ich gehe in den Monitor rein. Ja, so. Für den Fall, dass schon jemand drin ist, muss ich hier in dem Warteraum E warten. Und wenn keiner drin ist, kann ich den Monitor betreten. So, Für den Fall, dass ich auf so eine Bedingung warten muss, also zum Beispiel stelle ich hier drin jetzt fest, ah ja, der Puffer, in den ich was reinschreiben möchte, ist voll, dann warte ich darauf, dass der Puffer, dass im Puffer Platz wird. Mache also ein Wait A, dass im Puffer Platz wird. So, in dem Moment, wo ich, damit verlasse ich den Monitor, ja, der große Raum hier ist der Monitor, damit könnte der Nächste den Monitor betreten und der nimmt vielleicht was aus dem Puffer raus und macht jetzt eine Signalisierung. So, und jetzt kommt die Geschichte. In dem Moment, wo man signalisiert, sagt Hoare bei seiner Monitordefinition, mit dem Signalisieren gebe ich den Monitor frei und gebe die Kontrolle an denjenigen ab, der auf den Monitor wartet. Das heißt, mit dem Signalisieren verlasse ich den Monitor. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich wollte eigentlich im Monitor bleiben, dann muss ich in so einen quasi Zwischenwarteraum gehen. Oder, was auch geht, was jetzt in diesem Bild allerdings nicht beschrieben ist, ich könnte den Monitor auch endgültig verlassen. Vielleicht bin ich ja auch fertig mit dem, was ich machen wollte. Ne? Also gerade hier in dieser Situation, Daten entnehmen, wartende Threads wecken, ja, das ist das Signal und dann bin ich sowieso fertig. Dann brauche ich mich jetzt nicht in diesen Zwischenwarteraum begeben, sondern ich verlasse den Monitor. Ja? Und Hansen proklamiert bei seinen Monitorkonzepten, Signal ist immer die letzte Operation im Monitor, danach verlasse ich den Monitor. Ja? Und Hoare stellt dann in seinen Überlegungen auch fest, naja, wenn ich mit dem Signalisieren den Monitor gleich verlasse, dann spare ich mir diesen Warteraum für diese Urgent Waiting Prozesse und das macht die ganze komplette Geschichte wesentlich simpler, also seine ganzen Implementierungsvorschläge, die er macht, da fällt im Prinzip die Hälfte weg. Es wird auch erheblich effizienter, sodass Hoare dann letztendlich in seinem initialen Papier darüber auch im Resümee schreibt, dass das eigentlich quasi Signal und Leave eigentlich in der Praxis die sinnvollere und eben auch besser implementierbare Sache ist. So. Diese Frage mit dem Urgent Waiting Room ist insofern interessant, weil die Frage ist, brauche ich den überhaupt? Ne? Also ich habe die Monitorwarteschlange eh für die neu hinzukommen und das ist die Frage, ob ich hier einen extra Warteraum habe. Wenn ich den habe, dann kann ich nämlich sagen, okay, dann kann ich sagen, wenn ich signalisiere, ist ein Pufferplatz frei, dann kann also derjenige, der was in den Puffer eintragen will, kann dann sofort weiterarbeiten. Ja, durch das Signalisieren übergebe ich die Kontrolle an den Wartenden. So, der trägt was in den Puffer ein und verlässt den Monitor. Und jetzt ist die Frage, jetzt warten vielleicht welche hier und es warten welche hier. Ja? Und die Idee bei Hoare ist, ich nehme diejenigen, die quasi den Monitor die den Monitor schon hatten und ihn abgegeben haben, die nehme ich zuerst wieder dran. Ja? Dass die quasi fertig machen. Ja? Dass die also nicht von welchen verzögert werden, die den Monitor ganz neu betreten. Ja? Und und deswegen dieser Warteraum S für Signalgeber, die nur deswegen blockiert wurden, weil sie eben mit der Signalisierung den hier auf das Ereignis Wartenden freigegeben haben. Und sobald der fertig ist, oder der kann ja auch sein, dass der erneut wartet, ja, in dem Augenblick kommen die zuerst wieder dran. Man könnte natürlich hier auch einen gemeinsamen Warteraum machen, dann würden also die Signalisierer mit den Neuankommenden quasi gemeinsam behandelt werden und hätten keine Bevorzugung. Also gibt es beide Varianten. Hansen macht es an der Stelle ein bisschen anders. Hansen weckt alle auf, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Wenn jetzt hier, es könnte auch sein, dass mehrere hier warten. Ja? Also hier kommt jemand rein, sagt, ich will was in den Puffer reinschreiben, Puffer ist voll, also warte ich. Kommt der Nächste, will was reinschreiben, Puffer ist voll, geht auch in Warteraum. Nächste kommt, geht auch in Warteraum. Jetzt warten hier vielleicht schon zwei oder drei und jetzt kommt jemand rein und gibt einen Pufferplatz frei. Jetzt ist einfach die Frage, weckt er einen auf oder weckt er alle auf? Ja? Und Hoare sagt an der Stelle, wir wecken einen auf. Hansen sagt, wir wecken alle auf. Ja? Wenn wir dann gleich noch sehen, wo die Vor- und Nachteile sind. So, das ist die eine Möglichkeit. Eine alternative Geschichte ist, wenn ich signalisiere, darf ich trotzdem im Monitor verbleiben. Ich darf weiterarbeiten, im Monitor noch irgendwelche Dinge tun und irgendwann verlasse ich dann den Monitor. Das hat zum Beispiel auch den Vorteil, Es könnte ja sein, dass Prozesse auch auf verschiedene Ereignisse warten. Und ich könnte in so einer Situation vielleicht auch Prozesse, die auf das Ereignis A warten und Prozesse, die es auf das Ereignis B warten, alle miteinander freigeben. Ja? Ich kann also quasi mehrere Signalisierungen durchführen, ja? Während im anderen Fall eine Signalisierung bedeutet sofort, ich muss entweder raus aus dem Monitor oder ich muss mich blockieren. Ja? In dem Fall kann ich mehrere machen. Und wenn ich dann alles gemacht habe und dann vielleicht noch irgendwas gerechnet habe, dann verlasse ich erst den Monitor. Ja? Also ich habe zwei Möglichkeiten. Ich kann, also Sammelweckruf heißt, in einer Warteschlange alle aufwecken und mehrere Ereignisse signalisieren heißt quasi mehrere Warteschlangen wecken. Ja? So. Und die wartenden Signalnehmer wäre das jetzt an der Stelle, nennen wir sie jetzt mal, die Wartenden hier, die gehen im Prinzip wieder in diesen initialen Warteraum. Und wenn der hier den Monitor dann irgendwann verlässt, dann können die erst in den Monitor rein. Ja. Gut, auch an der Stelle könnte man natürlich hier für E, könnte man nochmal für die signalisierten Prozesse eine eigene Warteschlange machen und die bevorzugen. Das wäre das wieder, was Hansen dann vorschlägt. Aber also dieses Bild, und dieses Konzept, das wir hier haben, sind die sogenannten Mesa-Monitore. Das ist also ein bisschen später entstanden, eine kleine Abwandlung. Dieses Konzept ist deswegen interessant, weil es im Prinzip ganz exakt die Synchronisationsmechanismen, die wir bei der PSRETS-Implementierung haben, widerspiegelt. Wir haben, wenn wir mit den POSIX-Threads arbeiten, da gibt es eben letztendlich es gibt keine Monitore in dem Sinn, aber es gibt im Prinzip einen Monitor-Betreten-Mechanismus, das ist das Lock. Es gibt einen Monitor-Verlassen-Mechanismus, das Unlock. Und es gibt Bedingungsvariablen, ja? Condition Wait und Condition Broadcast oder Condition Signal. Und damit habe ich im Prinzip die elementaren Operationen, die ich hier vorfinde, exakt auch, um eben solche POSIX-Threads in C zu synchronisieren. Ja? Und da entspricht, also die Semantik ist exakt so wie hier. Ich kann mehrere Condition-Variablen mir definieren, das sind also mehrere solche Warteschlangen. Wenn ich in dem Moment, wo ich auf eine Condition-Variable warte, gebe ich den Lock frei, ja, also den Monitor. Und wenn ich dann signalisiert werde, dann muss ich quasi warten, bis ich den Monitor wieder betreten kann. Ich muss also ein neues Lock machen. Ja. Also, ja. Im Prinzip exakt dieses Bildchen, so wie es hier ist. Gut, und das werden wir auch in einer der nächsten Übungsaufgaben dann auch noch benutzen. Und auch die Java-Monitore sind im Prinzip so ein Mechanismus. Ich habe in Java, dann habe ich auch einen Wait-Mechanismus und einen Notify-Mechanismus. Und das entspricht im Prinzip auch exakt dieser Realisierung hier. Ja. Bloß in Java eben als Sprachkonstrukt, ja, das sind also wirkliche Monitore und die Synchronized-Methoden mit dem Wait und dem, ich glaube es heißt Notify oder Signal? Ich glaube es heißt Notify. Und, aber jedenfalls die entsprechenden Mechanismen sind also auch letztendlich exakt diese Implementierung hier. Mhm. So, jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt da eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen, oder warum macht man jetzt hier so ein Gedöns, ja, zwischen diesen zwei verschiedenen? Und ich überlege jetzt bloß gerade, ob ich das jetzt gleich vorneweg mache. Ja, doch. Ist vielleicht ein ganz guter Punkt, das an dieser Stelle zu erzählen. Wenn ich diese Implementierung hier habe, was passiert letztendlich? Also mit jedem Monitor hier ist eine Warteschlange natürlich verbunden. Also mit jedem Ereignis, auf das man wartet, ist eine Warteschlange verbunden. Das heißt also, wenn ein Thread macht ein Wait auf A, daraus folgt also in die A-Queue eintragen. Beim Notify auf das A bedeutet es im Prinzip, also für alle P aus der A-Queue, äh,
wir nennen das verlagere P von AQ nach in die Ready List, in die Ready List des Schedulers. Ja, das entspricht quasi Zustand blockiert. Prozesszustand blockiert. Wenn er in der AQ drin ist, ist er noch blockiert. Er erwartet ja, dass irgendeine Ressource frei wird. Ja? Er geht also vom Zustand blockiert in Zustand bereit. Ne? Das war das, was wir vor zwei Wochen mit, oder zwei oder drei Wochen mit den Prozesszuständen hatten. Genau das passiert in dem Augenblick. So, okay. Das heißt, die werden also hier alle rausgeholt und das hier ist im Prinzip eigentlich dann die, in dem Augenblick kommen sie in die Ready List erstmal. So, da sind sie hier quasi so, so auf dem Weg hier rein. Ja? So, jetzt haben wir die Situation, wir haben also welche, die sind hier drin, also die in der EQ sind, die sind aber auch blockiert, die warten ja darauf, dass der Monitor frei wird. Ja? Das heißt, der nächste Schritt ist im Prinzip, man versucht ein Lock. Ja? Also die sind jetzt alle bereit, daraus folgt jetzt, für alle diese P's versuche Log auf Monitor. Ja? So, aber der Monitor ist ja noch belegt. Ja, der hier ist ja noch drin. Ja? Das geht nicht. Daraus folgt, die blockieren wir dann. Und zwar in der EQ. So, wenn der jetzt einen Leave macht, und das erzähle ich jetzt einfach so zu Ende, wenn der einen Leave macht, bedeutet es, er gibt den Monitor frei. Das heißt, alle, die in der EQ sind, werden aufgeweckt, gehen in Zustand bereit. Der Scheduler nimmt irgendeinen von denen dran, der probiert seinen Lock, der schafft's. Alle anderen kommen im Rahmen vom Timeslice-Scheduling vielleicht auch dran. Ja, stellen fest, oh Mist, der Monitor ist belegt und legen sich wieder hin. Ja, das heißt also, ich habe jetzt also eine Reihe von Prozessen in der EQ. Ja, also irgendein Prozess verlässt Prozess Q, verlässt Monitor. Daraus folgt, ja, für alle P aus der EQ aufwecken. Ja, die müssen wir jetzt aufwecken. So. So. Aber nur eine. Ja. Nur einer kann Monitor betreten. Ja, alle anderen blockieren erneut. So, wenn man sich das jetzt betrachtet, also vielleicht so 5 oder 10 Prozesse um so einen Monitor konkurrieren und auf Ereignisse warten und aufgeweckt werden, ja, dann müssen Sie mal überlegen, wie oft Sie da eigentlich nutzlos zwischen irgendwelchen Blockierungs-Queues und der Ready-Queue die Prozesse im Kreis rumschaufeln. Und die kommen alle nicht voran. Das heißt, sie sind im Prinzip eigentlich nur mit Queue-Operationen beschäftigt, ja, im Scheduler und in den Monitor-Operationen. Und es ist relativ selten eigentlich, dass einer wirklich erfolgreich den Monitor belegt. Ja. Und vor dem Hintergrund hat es natürlich schon was für sich, dann zu sagen, naja, dann machen wir doch lieber so einen Mechanismus hier. Der Prozess hier nimmt sich exakt ein, sagt, ich gebe die Kontrolle ab und lasse den anderen weiterlaufen. Eine Umschaltung und die Sache ist geritzt. Ja? Also, ja, das muss man natürlich auch sehen. 1971, 72 haben sich die Leute natürlich über ein paar Prozessorzyklen erheblich mehr Gedanken noch gemacht wie heute, weil ich meine, die Prozessoren waren halt nicht Gigahertz getaktet, ja, sondern Kilohertz getaktet. Und waren natürlich auch keine Prozessoren in dem Sinn, sondern halt irgendwo komplex aufgebaute mehr oder weniger diskret aufgebaute Boards. Da war es vielleicht nicht ganz so egal. Heute leistet man sich das mal eher. Ja? Aber aus Wirtschaftlichkeitsgründen ist es natürlich schon zu überlegen, was man da will. Und da muss man natürlich auch immer überlegen, wofür verwende ich die Dinger denn? Ja? Also ist so ein typischer Fall, wo eigentlich ein Betriebssystemmechanismus, und letztendlich sind ja Monitore mit ihren Koordinierungsmechanismen Betriebssystemkonzepte, das ist ein typischer Fall, wo so ein Koordinierungsmechanismus eventuell viel teurer ist, wie das, was Sie am Ende hier damit eigentlich wirklich synchronisieren wollen. Ja. Und wenn Sie dann überlegen, dass Sie das also in irgendwelchen massiv durch sehr, sehr hochgradig parallel sehr oft durchlaufenden Schleifen machen, ja, dann sind Sie am Schluss mehr damit beschäftigt, Prozesse zwischen Queues zu verlagern, als sie eigentlich rechnen. Ja? Und dann ist natürlich blöd. Ne? So. Also, und das ist natürlich, sagen wir mal so, die Sicht des Betriebssystemmenschen auf das Ganze. Ja? Also rein vom Sprachkonstrukt ist das natürlich alles, kann man das abstrakt betrachten. Ja? Aber was hilft mir die abstrakte Betrachtung, wenn ich hinterher die ganze Effizienz da drin verliere? Ne? So, gucken wir uns mal das Thema Bedingungsvariablen nochmal genauer an. Also die Monitorfreigabe ist also notwendiger Seiteneffekt beim Warten. Da haben wir darüber gesprochen, warum das sein muss. Sonst könnten andere Prozesse eben nicht in den Monitor reingehen, könnten die Bedingungen nicht erfüllen und die schlafenden Prozesse würden nicht erwachen. Also wir würden uns verklemmen. Natürlich ist es auch wichtig, wenn ich schlafen gehe in den Monitor, dass die Monitordaten in diesem Augenblick in einem konsistenten Zustand sind. Ja? Denn andere Prozesse werden den Monitor jetzt betreten. Das heißt, ich darf natürlich da nicht irgendwelche verketteten Listen irgendwo gerade mal so mit drei Zeigern in der Hand hinterlassen. Und dann kommt der Nächste rein und baut mir die anders zusammen. Und wenn ich wiederkomme, dann ist alles im Eimer. Ne? Also ich brauche konsistenten Zustand. Aber nachdem mir dieser Warteaufruf im Monitor an einer ganz speziellen Stelle explizit programmiert ist, kann ich natürlich als Programmierer auch dafür sorgen, dass meine Daten konsistent sind. So, die Fortführungsbedingung, das Signal, bedeutet, dass also die Prozessblockaden in Bezug auf so eine Wartebedingung aufgehoben werden. Für die wartenden Prozesse müssen folgende Anforderungen erfüllt sein. Wenigstens einer der an der Bedingungsvariable wartenden Prozesse wird deblockiert. Ja? Und höchstens einer darf danach weiterrechnen. Ja? Ich kann mehrere deblockieren, aber nur einer darf natürlich in den Monitor reingehen. Für den Fall, dass kein Prozess das Signal erwartet, ist die Operation wirkungslos. Das heißt also, wenn ich eine Signalisierung mache, darf ich jetzt nicht irgendwo in der Bedingungsvariable die Signalisierung speichern. Ja? Sie darf also nur einen bereits Schlafenden treffen. Ja? Und wenn einer danach schlafen geht, dann darf das Signal keine Bedeutung haben. Das ist also wichtig an der Stelle. So, die Lösungsansätze sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Semantik. Zum Beispiel, was die Anzahl der deblockierten Prozesse angeht, tue ich nur einen auswählen oder deblockiere ich alle? Und eine wichtige Fragestellung ist auch noch diese Besitzwechsel- und Besitzwahrungssache und inwieweit falsche Signalisierungen toleriert werden oder nicht. Gucken wir uns das mal noch an. Also Besitzwechsel, das ist diese Frage des Signal and Wait oder Signal and Urgent Wait. Also der signalisierende Prozess gibt die Kontrolle über den Monitor ab, in dem Augenblick, wo er signalisiert. Entweder indem er in diesen Warteraum S geht oder indem er den Monitor verlässt. Ja. Hansen sagt also, in dem Augenblick sollen alle das Ereignis erwartenden Prozesse befreit werden. Das heißt also, alle Prozesse, so wie ich es beschrieben hatte, werden aus der Ereigniswarteschlange in die Monitorwarteschlange bewegt. Das heißt, sie warten jetzt darauf, dass sie den Monitor betreten dürfen, sind also noch blockiert. Wenn der Monitor freigegeben wird, dann werden alle Prozesse in der Monitorwarteschlange in Zustand bereit überführt, aber nur einer kann den Monitor betreten und N-1 werden sich wieder in die Monitorwarteschlange einreihen. Es könnte noch eine andere Situation auftreten. Und zwar, wenn wir hier den Monitor haben und ich habe hier meine Warteschlange E. und ein Prozess verlässt den Monitor. Dann haben wir gesagt, dann tun wir die hier alle aufwecken. Das heißt, die gehen alle in Zustand bereit. Einer von denen wird zuerst geschedult werden. Klar, ne? Also der Scheduler wählt einen aus. Der eine geht hier durch und macht die Tür hinter sich zu. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Wenn der jetzt hier sehr lange drin rechnet, ja, seine Zeitscheibe zu Ende rechnet beispielsweise, wenn ich ein Round-Robin-Scheduling habe, dann würde natürlich der Scheduler auf einen anderen Prozess umschalten und der nächste würde hier, die bleiben ja noch in der Bereitliste. Ja? Die haben ja nicht gerechnet, seitdem sie aufgeweckt wurden. Das heißt, die sind momentan noch in der Bereitliste des Schedulers und wenn der Scheduler einen dran nimmt, solange der hier noch im Monitor drin ist, dann würde der hier an der Tür natürlich scheitern und würde blockieren. Ja? Für den Fall aber, dass der hier schnell ist und rausläuft, ja? Wenn er hier rausläuft, macht er die Tür wieder auf hier und wenn der Scheduler dann erst den nächsten dran nimmt, dann habe ich nicht das Problem, dass ich neu blockieren muss, sondern dann kann der gleich reinlaufen. Ja? So, das ist im Fall von Einzelprozessor. Wenn ich natürlich mehrere Prozessorkerne habe, viele habe, dann kann es natürlich durchaus sein, dass also ja, einer von denen wird natürlich hier der erste sein. Ja? Und die anderen Kerne haben die anderen aufgegriffen und die scheitern an der Tür. Das heißt, dann auf den anderen Kernen blockieren die dann. Ja? Dann habe ich die Situation, wie ich es da beschrieben habe. Also, so. Ich kann aber auch nur genau einen befreien, das macht Tor. Der nimmt exakt einen raus und schaltet direkt von dem Signalisierer auf den signalisierten Prozess um. Das hatte ich schon gesagt, das kann sehr effizient sein, was diese ganze Warteschlangengeschichte angeht, hat aber auch Nachteile, wie wir noch sehen werden. Ja. Bei Tor hat das zur Folge, dass in dem Augenblick die Fortführungsgarantie oder die Fortführungsbedingung des Prozesses, der aufgeweckt wurde, garantiert ist. Ja? Der hat ja hier irgendwo gefragt, ist Platz im Puffer? Hat festgestellt, ist keiner da. Ja? Erwartet. Jetzt sagt hier irgendjemand, okay, ich nehme Daten raus, es ist jetzt Platz im Puffer, ich habe Platz geschaffen, ich signalisiere den. Wenn ich an dieser Stelle exakt umschalte, ja, dann ist natürlich klar, dass jetzt hier Platz im Puffer ist und ich brauche da nicht nochmal überprüfen, ob Platz im Puffer ist. Ja? Wenn der in dem Augenblick, wo er Daten freigegeben hat, mit der Signalisierung umschaltet und da kommt kein anderer dazwischen, ja, weil er direkt die Umschaltung von dem auf den macht, ja, dann kann ich hier sicher sein, dass Platz ist und kann weiterlaufen. Ja. So. Und der hier, wenn er noch was mit dem Monitor machen will, na gut, dann muss er gegebenenfalls halt erneut darauf warten, das ist dieser Warteraum S, oder er verlässt halt den Monitor. Das Problem ist natürlich, wenn ich hier eine falsche Signalisierung mache, ja, wenn der gar keinen Platz geschaffen hat und den signalisiert, dann geht die ganze Sache in die Hose. Ja, weil der überprüft nicht nochmal, ob jetzt Platz ist, sondern er trägt ein. Ja, und dann macht er natürlich eventuell was kaputt. Ja, so. Und das ist eigentlich auch für mich der Hauptkritikpunkt an der ganzen Geschichte. Wir haben jetzt eine Situation, dass wir ja zwei unterschiedliche Stellen in unserer Software haben. Nämlich hier die Stelle, ich frage ab, ist Platz? Ja? Stell fest, es ist kein Platz. Und deswegen tue ich hier was. Und jetzt habe ich eine ganz andere Stelle, da wird Platz geschaffen. Ja? Und bloß weil der hier an der anderen Stelle Platz geschaffen hat, ja, kann ich plötzlich hier weiterlaufen, als ob hier nichts passiert wäre. Ja? Also was die Lokalität letztendlich von Entscheidungen aufgrund von Bedingungen angeht, ist es meiner Ansicht nach eigentlich eine völlige Katastrophe. Ja? Irgendeine Stelle im Programm entscheidet, dass an der Stelle weitergemacht werden darf. Dass hier jetzt quasi eine Bedingung plötzlich erfüllt ist. Ja? Also ich denke, aus softwaretechnischer Sicht ist das ein absolutes Unding. Ja? Vor allem, wenn die Software mal größer wird, können Sie damit natürlich also sehr, sehr unübersichtliche Dinge machen. Ja. Auf der anderen Seite muss man natürlich wieder sagen, es sind ja beides Routinen des gleichen Monitors, das heißt eines Moduls, das Zeugs ist eng beieinander, ist vielleicht dann doch nicht so schlimm. Ja. Also es ist ein bisschen so eine Sache. Ja. Also das ist aber ist mit Sicherheit ein Nachteil. Ja. An einer Codestelle wird eine Entscheidung über eine Bedingung einer anderen Codestelle getroffen. Im Gegensatz dazu die Signal-and-Continue-Variante, die arbeitet halt so, es wird entweder einer oder alle, das kann man so oder so machen, also bei den MESA-Monitoren und auch bei den PSRET abfragen. Bei den PSRED Conditions können Sie sagen PSRED Consignal. Es wird genau einer aufgeweckt, Sie wissen aber nicht wer. Oder PSRED Broadcast, es werden alle aufgeweckt. Ja. So, dann werden jetzt die Prozesse eben von der Ereignis in die Monitorwarteschlange und sie werden bereitgesetzt. Wenn Sie nur einen freigeben, so wie bei HOR oder bei MESA mit dem Consignal, haben Sie natürlich noch ein Problem, nämlich eine Prioritätsverletzung begehen Sie an der Stelle. Denn die Auswahlentscheidung, wer aufgeweckt wird, ja, wenn der hier sagt, ich lasse den weiterlaufen, ja, möglicherweise warten da drei oder vier, dann nimmt sich der hier aus der Signalisierungswarteschlange irgendeinen raus und sagt, den lasse ich weiterlaufen. Ja. Auf der anderen Seite haben wir einen Scheduler mit der, und die Prozesse haben Prioritäten. Und wenn ich jetzt so ein direktes Aufwachen mache, Aufwecken mache, dann arbeite ich ja völlig am Scheduler vorbei. Ja, der kommt ja da überhaupt nicht ins Spiel rein, der kann überhaupt keine Entscheidung treffen und möglicherweise wecke ich jemanden auf, den der Scheduler gar nicht drangenommen hätte. Ja. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das gut oder ist das schlecht? Innerhalb von einer Anwendung kann das durchaus auch sinnvoll sein, ja, dass ich sage, okay, was weiß ich habe hier meine Zeitscheibe, ja, ich rechne in meiner Zeitscheibe, die habe ich nicht zu Ende gerechnet, ich quasi gebe die Kontrolle an den ab und der darf quasi meine Zeitscheibe weiterrechnen. Ja. Auch sowas kann auch sinnvoll sein. Also eine Prioritätsverletzung, auch wenn Verletzung irgendwo etwas übel klingt, muss jetzt nicht im Sinne vom Gesamtsystem was Negatives sein. Aber man sollte sich darüber bewusst sein, dass man, wenn man nur einen weckt, letztendlich eben an irgendeinem Prioritätsscheduling vorbeiarbeitet. Das ist ein Problem und ja. Gut. Bei den MESA-Monitoren, bei dem Con-Broadcast, wenn ich alle aufwecke, habe ich das Problem nicht. Aber ich muss jetzt natürlich die Wartebedingungen erneut überprüfen, denn wenn hier einer aufgeweckt wird, dann werden ja mehrere aufgeweckt. Das heißt, es kommen also mehrere hier von oben wieder in den kritischen Abschnitt und dann muss ich natürlich wieder fragen, ist Platz im Puffer frei? Ja? Weil bloß weil ich aufgeweckt wurde, ist noch nicht gesagt, dass tatsächlich meine Wartebedingung nicht mehr gilt, sondern es kann durchaus sein, dass mir eben ein anderer den freien Pufferplatz gerade weggeschnappt hat und ich muss mich wieder hinlegen und erneut warten. Der Vorteil an der Stelle ist natürlich, dass jetzt falsche Signalisierungen harmlos sind. Also wenn der hier nichts freigibt und alle aufweckt, naja gut, dann machen sie alle auf, rennen hier einmal rum, stellen fest, ist immer noch kein Platz frei, legen sich wieder hin. Also falsche Signalisierungen sind in der Situation harmlos. Also insofern ist es die stabilere Variante, aber natürlich mit dem Nachteil, dass ich eventuell halt einen Haufen Prozesse aufgeweckt habe, die sich hinterher wieder hinlegen müssen, dass ich also eben in meinen Scheduling- und Blockierungswarteschlangen halt unnötig umeinander wirbel, ohne dass das irgendeinen Fortschritt bringt. Naja. Gut. Jetzt überlege ich gerade, bringe ich den Bounded Buffer noch oder bringe ich ihn nicht? Ich habe nächste Woche relativ viel Stoff, sodass ich ihn, ich bringe ihn zumindest kurz noch. Vor allem bei der Bounded Buffer, er wird uns öfters begleiten noch, auch in den Übungen, häufig sogar in der Klausur. Und also in der Vergangenheit war er häufig in Klausuren dran, also insofern. Gut, ich denke, ein Ringpuffer ist grundsätzlich jetzt wahrscheinlich kein völliges Hexenwerk, oder? Kam sowas in Algorithmen und Datenstrukturen mal dran? Puffer? Ja, schon, ne? Okay, gut. Also, Sie haben eine Fetch- und eine Store-Operation oder eine Put- und Get- oder wie immer man die nennen mag. Und vom Grundprinzip her arbeiten Sie einfach so. Die Fetch-Operation, wir haben also haben zwei Zeiger, N-Get und N-Put. N-Get ist quasi der Lesezeiger und N-Put ist der Schreibzeiger. Und wenn ich was lese, dann nehme ich also meinen Puffer, Delta von nget, gebe ich zurück und ich erhöhe nget modulo der Größe des Puffers. Ja, und wenn ich was reinschreibe, dann schreibe ich in Puffer von input meine Daten rein und erhöhe den Input-Zeiger modulo der Größe. Und das ist es im Endeffekt. So, das Ganze ergänzt als Monitor. Das ist jetzt also so irgendwie ein erweitertes C++ und Monitor-Konzepte, also so einfach mal, also das ist jetzt keine echte Sprache, aber Ja, das Monitor wäre jetzt im Prinzip auch eine Klasse, also eine Monitorklasse, die erbt von diesem Ringpuffer hier, hat aber zusätzlich nochmal einen Free und hat zwei Conditions, Null und Full. Diese Conditions stehen dafür da, Null heißt, es ist kein Platz im Puffer und Full heißt, es sind Daten im Puffer drin. Ja? Also Full heißt nicht, dass er ganz voll ist, sondern er ist gefüllt, ja? Müsste man sagen. Also Filled wäre eigentlich besser. Null heißt im Prinzip eigentlich Full und Full heißt Filled. Naja, egal. So, gut. Der Konstruktor heißt also, es wird ein Puffer angelegt und Free wird auf NData, also auf die Größe des Puffers gelegt und dann habe ich die Fetch- und die Store-Operation und die funktionieren folgendermaßen. Fetch gibt ein Item zurück. Für den Fall, dass Free gleich NData ist, heißt also im Prinzip, der komplette Puffer ist leer. Ja? Die Zahl der freien Plätze ist die Puffergröße, also ist nichts drin. Dann warte ich darauf, dass was drin ist. Full heißt, dass also ich erwarte einen Eintrag. Also das ist meine, ich gehe im Monitor in den Warteraum für die Variable Full. So, hier werde ich irgendwann aufwachen draus und wenn ich aufwache, muss ich natürlich wieder schauen, ist jetzt was im Puffer drin und wenn tatsächlich was drin ist, dann nehme ich was raus. Das mache ich über die Fetch-Operation von der Basisklasse und dann tue ich die Zahl der freien Plätze, ich habe etwas rausgenommen, ich erhöhe die Zahl der freien Plätze und signalisiere jetzt, dass ich einen Platz freigemacht habe. So, das ist das. Ja. So, schauen wir gleich das Gegenstück dazu an. Die Store-Operation, für den Fall, dass nichts frei ist, muss ich warten, dass ein Platz frei wird. Ja, das ist also dieses Null-Await und das ist das Gegenstück natürlich hier zum Null-Signal. Null-Punkt-Signal, der Null-Punkt-Signal wird den hier aufwecken. Dann schreibe ich das Element rein, reduziere die Zahl der freien Plätze und signalisiere, dass ich jetzt was reingeschrieben habe. Es steht jetzt also was drin und das Full-Signal ist das Gegenstück zu dem Full-Await. Ja. So, das ist jetzt also so ein Puffer, den ich jetzt eben quasi über diese Monitor-Operationen miteinander, wo ich beide Sachen synchronisiert habe. Ne? Und die Wartebedingungen auf der einen Seite signalisieren sie eben die Verbraucher und in dem Fall in der Weichschleife bewerben sich eben die Produzenten, signalisierte Produzenten, also aufgeweckte Produzenten, ja nicht nur die aufgeweckten, auch quasi neu ankommende Produzenten, die von außen dazukommen, bewerben sich um den Monitorzutritt zusammen mit den ganzen Aufgeweckten und ja, und diese Phase ab der Signalisierung, ab hier bis zum Wiedereintritt des Prozentenmonitors ist also nebenläufig, das heißt also, der Puffer könnte zwischendrin gefüllt worden sein und dann müsste man natürlich erneut warten. Ja? Also deswegen eben hier diese Weichschleife, weil es eben durchaus sein kann, dass ich aufwache und eben bevor ich hier quasi wieder abfrage, ein anderer mir einen freien Platz bereits wieder weggenommen hat. Ja, gut, ja. Doch, dann können wir das Ganze schon zusammenfassen nochmal, gegenübergestellt. Also bei Hansen muss ich in der Weichschleife arbeiten, ja, weil es sein könnte, dass mir jemand was weggeschnappt hat. Bei Hohr kann ich sicher sein, wenn beim Hohrschen Monitor, wenn ich hier aufwache, dann ist was frei. Ja, oder ist was im Puffer drin. Also im einen Fall wird den Prozessen nicht garantiert, dass die Bedingung gilt und im Fall von Hohr gilt sie. Ja. Gut. So, fassen wir das Ganze noch zusammen. Also ein Monitor ist letztlich ein abstrakter Datentyp mit impliziten Synchronisationseigenschaften. Wir haben eine mehrseitige Synchronisation von den Monitorprozeduren, also beim Betreten und Verlassen des Monitors und wir haben eine einseitige Synchronisation durch die Bedingungsvariablen. Ja. Die Wait-Operation blockiert, während die Signal-Operation blockiert ja, beim Horschen natürlich auch für den Fall, dass er drin bleiben möchte. Aber ansonsten, vor allem im Fall von Mesa, die Notify-Operation blockiert nicht. Ne? Also an der Stelle definitiv einseitig, ansonsten ist es so ein Zwischending. Wir haben verschiedene Ausführungsarten, also diese beidseitige und einseitige blockierende Bedingungsvariable. Und Unterschiede liegen in der Semantik der Signalisierung.
blockierende Signalisierung, blockieren bzw. Monitor verlassende Signalisierung, muss man sagen an der Stelle. Ist nicht ganz korrekt. Es ist nicht nur immer blockierend, sondern eben bei Hansen und auch bei der optimierten Hoherfassung blockiere ich mich nicht wieder am Monitor, sondern ich verlasse den Monitor. Oder eben nicht blockierend im Fall von Mesa. Im Fall von Hoher und Mesa kann einer deblockiert werden oder alternativ bei Mesa alle, und bei Hansen werden immer alle Prozesse deblockiert. Und die Fortführungsbedingungen sind im einen Fall garantiert, im anderen nicht. Gut. Ja. So, das war's für heute. Und nächste Woche schauen wir uns das Ganze dann so eine Ebene tiefer an. Wie schaut es denn dann so auf Betriebssystemebene mit solchen Synchronisationsmechanismen aus? Ja? Und dann gehen wir noch tiefer auf die Hardware runter. Okay, bis nächste Woche. Tschüss.